Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Nicole Markwald. Mein Gast heute ist Elisabeth Kaiser, die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Kaiser, wir haben mindestens drei Gemeinsamkeiten. Also wir kommen beide aus Ostdeutschland. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, mit dem Alter bin ich immer Ostdeutscher geworden. Und da stimme ich komplett zu. Ist bei mir genau das Gleiche. Das können wir auch nachher noch näher besprechen. Und wir sind beide relativ fix nach der Geburt eines Kindes wieder in einen Vollzeitjob zurückgekehrt. Sie sind vor kurzem im Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ich kann es nachfühlen. Wie müde sind Sie?
Also aktuell, würde ich schon sagen, gerade 7, 8 so.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Diese Aussage, die ich eben schon anriss, mit dem Alter bin ich immer Ostdeutscher geworden. Woran machen Sie das fest?
Ja, als ich aufgewachsen bin, da nimmt man ja erstmal nur sein eigenes konkretes Umfeld wahr. Und da habe ich jetzt keine Unterschiede, zu was auch. Ich brauche einen Vergleichswert sozusagen wahrnehmen können. Und dann aber, als ich älter geworden bin, insbesondere dann auch im Studium, wo ich viele westdeutsche Kommilitoninnen und Kommilitonen habe, da fing das schon an, na klar, mit der Sprache, mit dem Selbstbewusstsein des Auftretens. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen ein Unterschied zwischen Ost und West, zumindest in meiner Generation noch. Und vor allen Dingen auch, wenn man darüber gesprochen hat, zum Beispiel, was man im Ferienjob verdient. Und ich habe an der Kasse gesessen oder im Café gearbeitet. Und da war das einfach, da gab es Lohnunterschiede von bis zu 5 Euro. Und das fand ich schon heftig.
Wenn Sie über Selbstbewusstsein reden, meinen Sie damit, dass man als Ostdeutscher weniger selbstbewusst aufgetreten ist?
Ja, durchaus. Und das habe ich jetzt neulich nochmal bestätigt bekommen, weil man denkt ja erstmal, das ist eine eher individuelle Sache oder auch vielleicht eine subjektive Frage, dass man eben auch so ein bisschen erzogen wurde in der Hinsicht, stell dich nicht so in den Vordergrund, bleib zurückhaltend, mach dich nicht so wichtig. Und ich habe tatsächlich jetzt mit auch erfolgreichen auch Recruitern, also HR-Personen sozusagen gesprochen, die meinten, ja, es ist tatsächlich so. Es ist schon bei Ostdeutschen verbreitet, diese Einstellung. Und interessanterweise habe ich neulich eine ältere Folge Sandmann geguckt mit meiner Tochter. Und da war tatsächlich Pitti, der sich so ein bisschen selbstbewusster so aufgetreten ist und er kann alles. Und dann wurde ihm vom Schneiderinchen gesagt, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig und so. Und da habe ich gedacht, aha, es gab schon in der früheren Zeit auch solche Einflüsse.
Also Pitti, Platsch und Schneiderinchen kennt jeder, der im Osten aufgewachsen ist, waren immer beim Sandmann dabei. Und apropos, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie mit Ihrer Tochter Pitti, Platsch geguckt haben, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt vorkommt. Das ist ein ostdeutsches Kinderbuch. Das heißt, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Ich habe es geliebt. Ich lese es jetzt meinen Kindern vor. Kann sein, dass Sie es nicht kennen, weil Sie eine andere Nachwendegeneration sind als ich, weil ich habe die Wende als Teenager erlebt. Mhm. Aber ich stelle eben fest, dass es mir total wichtig ist, natürlich meinen Kindern die Kinderbücher vorzulesen, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Und das sind andere Bücher als beispielsweise mein Partner, der eben nicht aus Ostdeutschland stammt.
Ja, das mag sein. Also das kenne ich jetzt konkret nicht. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe es nicht gelesen als Kind. Aber zum Beispiel sowas wie der Struwwelpeter und so. Das ist natürlich das, was wir auch zu Hause gehört haben. Aber gut, jetzt die Wilhelm-Busch-Geschichte und sowas, das ist, glaube ich, aber auch schon weiter verbreitet. Ne? Das ist absolut, ja. Schon ältere Literatur. Mhm. Pippi Langstrumpf, glaube ich, auch. Also da gibt es schon viele Sachen, wo ich sagen muss, dass es, dass ich da schon viel mit Westdeutschen, also Heranwachsenden gemeinsam habe. Ich denke auch zum Beispiel auch an die TV-Serien, die wir dann geguckt haben und so. Da merke ich schon, da gibt es schon viel weniger Unterschiede, als das noch bei meiner Elterngeneration natürlich der Fall war.
Absolut. Also Sie sind Jahrgang 87, genau. Kurz vor der Wende geboren. Schauen wir mal kurz auf Ihren Werdegang. 2005 Abitur in Gera, dann zum Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften nach Potsdam. Dann waren Sie in Berlin bei einer Unternehmensberatung und kehrten dann aber schon bald nach Thüringen zurück. Warum?
Ja, das hätte ich ehrlicherweise auch nicht so gedacht, weil ich habe dann ja in Brandenburg studiert und dann in Berlin gearbeitet und hatte da auch mein Netzwerk, meine Freunde aus dem Studium, auch meinen Partner, der jetzt auch mein Mann ist. Und dann gab es aber eine tolle Gelegenheit, dass ich eben die Möglichkeit hatte, zurück nach Thüringen zu gehen, auch in die Nähe meiner Familie und gleichzeitig eine tolle Berufschance zu ergreifen. Und da habe ich ehrlicherweise nicht lange gefackelt und habe das durchgezogen. Mein Mann ist, also damaliger Freund, ist zum Glück mitgekommen. Und ja, wir waren dann erstmal in Thüringen.
Aber es ist eher untypisch, weil die jungen Leute, die weggegangen sind aus dem Osten, sind auch meistens erstmal weggeblieben.
In der Tat. Also wenn ich jetzt an mein Klassentreffen denke, was ich im Mai hatte, wir sind Jahrgang Abitur 2005, dann sind viele nicht mehr in der Region. Die sind in allen Himmelsrichtungen, viel in Westdeutschland. Einige sagen, sie würden auch zurückkommen wegen der Kinder und der Großeltern, also wegen der Kinderbetreuung und weil sie jetzt auch ihre Heimat vermissen. Aber viele sagen auch, nee. Also das ist für uns jetzt vorbei sozusagen. Wir haben den Punkt erreicht, wir bleiben jetzt da, wo wir sind. Und das waren eben einfach die Berufschancen. Wir hatten alle den Eindruck, wir müssen raus, wir müssen auch weg, um auch ja, eine Karriere auch zu machen. Und natürlich war das auch mit Studium verbunden, aber eben auch mit Möglichkeiten, in bestimmten Unternehmen einfach auch eine Karriere nachgehen zu können.
Aber es hat eben auch mit der Strukturschwäche Ostdeutschlands zu tun, dass es eben die Karrieremöglichkeiten gar nicht gab.
Genau.
Und wenn man einmal weg war und Karriere machen möchte, gibt es auch nicht den Punkt zurückzukommen, weil man da die Karriereleiter auch weiter nicht hochklettern kann.
Ja, also ich glaube, wenn es jetzt um diese wirklich großen DAX Unternehmen geht oder börsennotierte Unternehmen, ist das weiterhin so, das stimmt. Also wenn wir gerade so über einflussreiche Eliten so sprechen. Andererseits muss man sagen, dass man in Ostdeutschland keine gut bezahlte Arbeit findet, es stimmt auch nicht ganz. Also es gibt durchaus auch Zukunftsunternehmen und auch Wirtschaftsbranchen, wo man durchaus jetzt auch wirklich einen guten Job finden kann. Und aufgrund des Fachkräftemangels umso mehr oder auch in der Verwaltung. Also da hat sich schon einiges entwickelt im Vergleich zu den 2000er Jahren, würde ich Anfang 2000er Jahren, würde ich sagen.
Mhm. 2012 sind Sie in die SPD eingetreten. Wie kam es dazu?
Ja, ich war immer schon politisch interessiert, gerade auch was das Thema Europa anging, wurde von meinem Elternhaus auch eher, nicht bewusst, aber doch auch dann indirekt eher links, mit den Links politisch orientiert erzogen. Und ich hatte im Studium auch mal eine Begegnung mit einem Dozenten, der gesagt hat, Elisabeth, irgendwann musst du auch mal Farbe bekennen, also auch ein Politikstudium. Und wurde auch geprägt durch viele Akteure, die eben auch schon in der SPD organisiert waren. Und als ich dann oder ich habe vorher noch viel ehrenamtlich gemacht im politischen Bereich, hochschulpolitisch vor allen Dingen. Aber als ich dann im Berufsleben stand, in einer Unternehmensberatung, das hatten Sie ja erwähnt, da ging es überhaupt nicht mehr um das Politische. Und das hat mir so gefehlt. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll's denn, also ob du jetzt ein Parteibuch hast oder nicht, das spielt jetzt hier in deiner Karriere gerade keine Rolle. Und deswegen möchte ich gerne was verändern und gesellschaftlich mich einbringen. Und das habe ich bei der SPD da die Partei gefunden, die für mich da die relevante war.
Haben Sie denn politische Vorbilder in der SPD?
Ja, durchaus. Also es ist von der regionalen Ebene bis eben zur großen Bundespolitik. Also das war regional schon auch die ich da kennengelernt habe, ganz konkret. Das war Heike Taubert, Christoph Matschi in Thüringen und später auch Matthias Hay, ganz toller Politiker, wirklich authentisch und nah bei den Leuten. Aber auch die große, in der großen Politik war das natürlich Regine Hildebrand, die eine Ostdeutsche, die Klartext spricht und auch ernst genommen wurde, das muss man sagen. Sie wurde geschätzt, auch in ihrem Umfeld. Und das fand ich auch bemerkenswert und fand ja immer schon und spannend. Und klar, Sozialdemokratie ist auch immer verbunden mit Willy Brandt. Also das ist natürlich auch davon auch geprägt. Aber das waren so die Personen und Größen, die mich da, die mir Orientierung gegeben haben. Und vielleicht auch nicht so erwähnen, Matthias Platzek, ich bin damals in Brandenburg in die Partei eingetreten, war für mich auch immer schon ein starker Politiker.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und Sie können dieses Interview auch nochmal nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek. Wenn er Ihnen gefällt, können Sie ihn auch abonnieren und gern diese Folge teilen. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Dieses Mal zu Gast Elisabeth Kaiser, Ostbeauftragte der Bundesregierung. Ich nehme an, und es klang gerade schon so an, dass Sie in einem politischen Haushalt aufgewachsen sind. Wenn wir mal zurückgucken, Ihr Vater war stellvertretender Chefredakteur einer SED-Bezirkszeitung, nämlich Volkswacht, und auch Ihre Mutter war Journalistin. Wie hat denn Ihre Familie die Zeit der großen Umbrüche um die Wendezeit gemeistert? Sie waren ja noch zu klein, um sich zu erinnern, aber wenn hinterher darüber gesprochen wurde in der Familie, was kommt da zur Sprache?
Ja, das stimmt. Also es hat schon auch meine Familie geprägt. Also mein Vater, der war auch schon älter, der war Jahrgang 29 und zum einen war er schon älter und auch erkrankt an Krebs und da war sowieso nicht klar, ob er weiterarbeiten könnte, aber er ist dann auch nicht wieder zurück in den Beruf gegangen nach seiner Erkrankung, weil auch die Aussichten, dass er weiter beschäftigt wird, in der Zeitung nicht groß waren. Als stellvertretender Chefredakteur war man ja auch in einer gewissen Funktion, von daher war das dann eben auch beendet sozusagen, kam aber eben auch zusammen mit der Verrentung. Und bei meiner Mutter, die durfte oder konnte weiterarbeiten als Redakteurin, hat aber eben auch den den Druck gemerkt, der sich enorm auf die Redakteure auch ausgewirkt hat, was den Marktdruck angeht auf Zeitungen. Also sie musste immer mehr auch in ihrem Berufsleben bewältigen, auch Fähigkeiten mitbringen, die früher verteilt waren auf verschiedene Professionen, wenn es um Fotografie ging, wenn es um bestimmte Bereiche ging, also Fähigkeiten, die man jetzt bei der Zeitung braucht, wo man alles als Redakteur leisten muss. Und das hat schon Druck ausgeübt und auch die Anerkennung auch, dem, was sie gemacht hat und so, das war schon nochmal ein Unterschied. Also, und auch die Wahrnehmung, dass eben auch vieles schlecht geredet wurde, was sie als doch, sag ich mal, im System aufgewachsene Person und sozialisierte Person als gut empfunden hat, was es zu DDR-Zeiten gab. Da haben wir auch manchmal intensiv drüber diskutiert, auch die Frage des Zusammenhalts und des Engagements. Wenn ich dann gesagt habe, naja, das war doch aber alles staatlich organisiert, dann meinte sie, ja, aber wir haben uns trotzdem verbundener gefühlt und es fehlt jetzt eben dieses gemeinschaftlich auch auf Arbeit. Und das waren schon Sachen, die ich dann auch gemerkt habe, die dann sie beschäftigt haben.
In Ihrem Bericht, den Sie diese Woche vorgestellt haben, schreiben Sie, die Erzählungen der Eltern und Großeltern haben mich geprägt. Welche Erzählungen sind denn das?
Naja, also zum einen, also natürlich das Politische habe ich ja schon erwähnt. Bei meinem Vater war es dann auch sogar noch vor der Zeit der DDR, dass er ja noch am Ende in die letzten Jahre des Krieges mit einbezogen wurde als junger Mensch. Das hat ihn auch geprägt und deswegen war auch immer diese Idee, Frieden ist extrem wichtig und autoritäre Kräfte, also eine Gefahr. Und das hat mich schon geprägt. Und später war es halt schon auch einige Vorurteile, die auch über Westdeutschland geäußert wurden. Ich sag's mal so, der Besser-Wessi, also jemand, der so alles besser weiß und sich so im Mittelpunkt drängt und so. Das war schon irgendwie auch so ein Stigma, was man da mitbekommen hat. Da hatte ich auch einige Auseinandersetzungen. Manchmal mit meiner Familie oder meiner, weil es dann manchmal auch umging, dass ich das nicht immer gerechtfertigt fand. Auch wenn es zum Beispiel meinen ersten Freund ging, der aus Marburg kam und das ist dann, oder bessere Beziehung. Also das waren so Dinge, die man dann eben aufgeschnappt hat und wahrgenommen hat. Mhm. Aber ich will vielleicht auch eins sagen, wir hatten auch durchaus ganz tolle Begegnungen mit Westdeutschen, auch in meiner Kindheit, ob das die Gastfamilie war in Berchtesgaden in Bayern oder eben auch Bekanntschaft, Verwandtschaft, mit denen wir gemeinsam wunderbar auskommen. Also das sind dann eben immer so Verallgemeinerungen über Menschen, die man nicht kennt. Und wenn man dann konkret Menschen kennt, das ist ja oft so, merkt man, dass einige Vorurteile gar nicht immer so berechtigt sind.
Aber eine Sache interessiert mich an der Stelle noch. Hat Ihr Vater viel über seine Erfahrungen und Erlebnisse im Krieg gesprochen?
Interessanterweise über den Krieg ja, aber nicht, und das ärgert mich jetzt im Nachhinein, weil ich einfach damals noch zu jung war und wir dann auch später aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr die Gelegenheit hatten, nicht viel über die Zeit der DDR. Und also über den Krieg, über seine Jugend dort, wie er aufgewachsen ist, dass er auch in die Hitlerjugend gegangen ist oder dort war. Das hat er darüber da auch gesprochen. Und auch seine, was sein Bedauern, aber auch am Ende seiner Lebenszeit, dass er eigentlich immer so im sogenannten falschen System gelebt hat. Also dass er eigentlich auch gerade nach dem Krieg was aufbauen wollte, also auf einen Gegenentwurf zu dem, was er erlebt hatte als junger Mensch, und dass das gescheitert ist. Das hat ihn schon bewegt, aber wir haben nicht tiefer darüber sprechen können, tatsächlich, was ihn da so ernüchtert hat, auch am Ende der letzten Jahre der DDR, weil er hat ja auch viel beigetragen. Er hat zum Beispiel darüber erzählt, dass er die Zeitung in Rumänien mit aufgebaut hat und dort geholfen hat und also solche Dinge, das habe ich dann schon mitbekommen, aber so konkret seine Rolle in dem System eher weniger.
Sie hören das ARD-Interview der Woche, heute mit der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser. Ja, dieses Amt eines Ostbeauftragten gibt es seit 1998. Vor Ihnen hatte nur eine andere Frau dieses Amt inne, nämlich Iris Gleicke. Ansonsten waren es nur Männer. Thomas de Maizière zum Beispiel, Manfred Stolpe, Christian Hirte. Und alle mehr oder weniger lang vor dem Fall der Mauer geboren. Sie fokussieren sich in dem diesjährigen Bericht auf die Perspektive Ihrer Generation. Also all jener, die noch gar nicht oder gerade erst geboren waren, keine wirklichen Erinnerungen an die DDR oder die Nachwendezeit hatten, aber halt ostdeutsch geprägt sind. Und das heißt im Bericht, die Rahmenbedingungen des Aufwachsens unterscheiden sich bis heute. Was spielt da alles mit rein?
Ja, also wir haben ja verschiedene Perspektiven eingenommen in dem Bericht. Also wir haben Autorinnen und Autoren aus West- wie aus Ostdeutschland eingeladen, sich zu äußern. Und interessanterweise war gerade die westdeutschen Autorinnen und Autoren, die jungen Menschen, haben schon berichtet, dass sie gar nicht wussten, was teilweise auch die ostdeutschen Generationen an jungen Menschen dann nach der Wende, wie die aufgewachsen sind, mit welchen Erbe sozusagen ihrer Eltern auch. Die haben eben diese Brüche miterlebt, zum Teil die Berufsbiografien, die unterbrochen wurden, auch die Existenz Ängste, die teilweise auch in den Familien bestanden oder eben auch Familien, die zu DDR-Zeiten Repressionen erleiden mussten, eben gerade Kinder aus kirchlichen Kreisen. Und das war für die Westdeutschen schon auch ein Perspektivwechsel, aber erst, wenn sie mit Ostdeutschen in Austausch kamen, weil vorher haben sie davon gar nicht viel mitbekommen und fanden das auch bemerkenswert, dass es auch nicht durch ihre Bildung, auch in der Schule, in irgendeiner Form so konkret besprochen wurde. Und das ist ja ein gemeinschaftliches Erbe, mit dem wir umgehen müssen in ganz Deutschland, weil sich das ja auch auf Positionen, Einstellungen, Perspektiven, auch Veränderung auch dann am Ende niederschlägt, dass es schon spannend ist, wenn Generationen miteinander in Austausch kommen, ob das jetzt die Ältere ist oder die Jüngere. Die Jüngere war mir in der Hinsicht wichtig, dass sie ja auch weiter dieses Land mitgestaltet und auch die Zukunft prägt. Und ich denke, wir sollten auch weiter auch ihre Perspektive mit einbeziehen.
Was in dem Bericht eben auch nochmal deutlich wird, das Interesse des Westens am Osten, das scheint nicht so groß zu sein. Also es wird eine Erhebung zitiert, jeder sechste Westdeutsche war noch nie im Osten der Republik. Unter den Ostdeutschen hieß es, jeder zweite war schon über 10 Mal im Westen. Und es steht dann im Bericht, das Interesse vieler Westdeutscher am Osten hält sich bis heute in engen Grenzen. Was macht das mit Ihnen?
Ja, ich finde es einfach schade, weil ich glaube, wir lernen alle voneinander mehr, wenn wir im Austausch gehen und können Erfahrungen, wie gesagt, es kann wertvoll sein, dieser Perspektivwechsel auch, mal die eigene Überzeugung vielleicht auch zu hinterfragen oder vielleicht auch bestätigt zu sehen. Man muss ja nicht immer Unterschiede aufweisen. Und ich glaube, dass man dadurch auch Vorurteile abbauen kann. Da bin ich auch überzeugt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt in Halle das Zukunftszentrum für europäische Einheit, für deutsche Einheit und europäische Transformation errichten, weil das eben auch ein Ort sein soll, wo Menschen Ost und West zusammenkommen, auch um über die Erfahrungen nach der Wende zu sprechen. Nicht nur mit Ostdeutschen, sondern auch mit Europäerinnen und Europäern, weil das auch Antworten darauf geben kann, welche Fehler sollte man vielleicht vermeiden, was ist gut gelungen, um jetzt die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und anzugehen. Deswegen denke ich, ist Austausch immer wichtig. Das gilt für West wie für Ost.
Es gab im vergangenen Jahr einen Vorschlag vom Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, von Henrik Wüst, der sagte, es müsste einen Einigungsvertrag 2.0 geben und einen verstärkten Austausch zwischen Ost und West. Und er sagte, mancher kennt sich auf Mallorca besser aus als in Sachsen und Thüringen. Man müsse die Menschen besser zusammenbringen. Und sie schreiben ja auch in ihrem Bericht, es braucht das bewusste Interesse füreinander. Aber wie lässt sich das herstellen?
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil ich brauche ja irgendwie meistens braucht es ja einen Anlass, warum ich mich mit dem Gegenüber sozusagen, wenn ich es jetzt mal so in zwei Seiten darstellen will, auseinandersetze. Und das gilt genauso auch für Ostdeutsche, ob sie sich mit bayerischen Verhältnissen auseinandersetzen oder vielleicht auch Herausforderungen, die man dort in der Region hat oder in Schleswig-Holstein. Also wir haben überall ja regionale Unterschiede in der Sozialisation von Leuten, im Habitus. Und ich glaube einfach dieses Erbe der DDR und der Biografien der Nachwendezeit auf die Menschen, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, ist schon relevant, wie ich es schon gesagt habe, weil man daraus eben auch Erfahrungen sammeln kann oder wertvolle Erkenntnisse auch schöpfen kann. Und deswegen sollten wir das auch in Augenmerk nehmen. Wie gesagt, als Nation sind wir nur gemeinschaftlich stark und deswegen braucht es auch diesen Austausch.
Wie sind denn diejenigen zu überzeugen, die es tatsächlich gibt, die sagen, ich fahre nicht in den Osten wegen der AfD?
Ja, da würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil die AfD und auch überhaupt Rechtspopulismus, Rechtsextremismus oder auch Radikalisierung, das ist ja kein ostdeutsches Phänomen. Wir sehen es nur im Osten schon viel stärker. Und wir haben auch in Ostdeutschland vor einigen Jahren gesagt, naja, irgendwann ist das Potenzial ausgereift, aber 20%, das wird schon nicht stärker werden. Und jetzt ist es aber so. Und da müssen wir uns ja fragen, erstens warum und zweitens, was tun wir eigentlich? Und wir sehen jetzt auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, auch da hat die AfD zugelegt. Und deswegen muss uns das Gedanken machen, weil am Ende hat die Demokratie auch bietet die Demokratie auch die Möglichkeiten, dass eben auch antidemokratische Kräfte in Verantwortung gelangen, weil sie eben so frei ist und gestaltet ist. Und da müssen wir gucken, dass wir, glaube ich, wieder konkrete Politik für die Menschen machen, dass wir das ernst nehmen, was die Menschen besorgt. Und das ist vielleicht auch ein Erbe oder es ist auch ein Erbe aus der Vergangenheit, dass das Institutionenvertrauen und auch die Parteibindung in Ostdeutschland schwächer ausgeprägt ist. Und man eben gerade in diesen Krisenzeiten, wenn man eben weniger Rücklagen hat, um sich mit diesen Anforderungen, Herausforderungen auseinanderzusetzen oder auch Ängste hat, dass man das, was man erreicht hat, wieder ganz schnell zu verlieren, dass das eben auch instrumentalisiert wird von populistischen Kräften, gerade von Rechtsextremen. Und dass wir das nicht zulassen dürfen, dass die so stark auf die Ängste eingehen, sondern dass wir diese nehmen. Das ist eigentlich die Aufgabe.
Wenn wir über Ostdeutschland reden, dann sprechen wir auch darüber, dass es geringeres Vermögen im Osten gibt, fehlende Repräsentation, schwächere Infrastruktur. Es gibt seltener finanzielle Unterstützung. Der Altersdurchschnitt im Osten ist viel höher. Und wenn man Ihren Bericht liest, dann kriegt man so den Eindruck, dass dieses Ost-West-Gefälle so langsam ersetzt wird von dem Stadt-Land-Gefälle.
Es ist in der Tat so, dass wir Konflikte oder Probleme, die wir sehen, dass das schon aus durchaus Stadt und Land bedingt und dass wir das auch in Westdeutschland sehen. Aber unterschiedlich. Also es gibt in Westdeutschland genauso strukturschwache Regionen, auch ländliche Regionen, wie es aber auch städtische urbane Strukturen gibt, die Herausforderungen haben. Und auch in Ostdeutschland ist es natürlich so, dass wir auch Städte haben, die jetzt nicht so die Wachstumsregionen gehören. Und das ist aber eben eine Fläche, auch weitaus leider immer noch stärker in Ostdeutschland, die sogenannten strukturschwachen Regionen, als wir das in Westdeutschland sehen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir insgesamt mehr noch in Ostdeutschland tun müssen, mit Blick auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Aber immer auch alles, was wir an Maßnahmen politischerseits machen, auch den westdeutschen Kommunen und Regionen zugutekommt, die unter Strukturschwäche leiden.
Sie haben vor kurzem den Elitenmonitor vorgestellt. Darin wird untersucht, 12 Sektoren werden untersucht und wird geguckt von den 3000 Spitzenpositionen, wie viele Ostdeutsche sind auf diesen Spitzenpositionen. Und das Ergebnis ist, Ostdeutsche sind nach wie vor unterrepräsentiert. Ganz besonders stark ist der Kontrast in Bereichen wie Justiz oder Militär, auch im Medienbereich, im Kulturbereich. Ihnen wurde danach von einer Kommentatorin vorgeworfen, Sie hätten Ihre Chance nicht genutzt, Alarm zu schlagen. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich denke, es ist so, am Ende muss man natürlich auf die Dinge aufmerksam machen, die nicht stimmen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns damit geholfen ist, auf den Tisch zu klopfen oder Alarm zu schlagen, weil Alarmismus hat uns noch nie weitergebracht, sondern wir müssen über Lösungen nachdenken und welche Maßnahmen wir unternehmen, um was dagegen zu tun. Und ich denke, dass wir mit dem Bundeskonzept, wie wir mehr Ostdeutsche in Führungspositionen bringen in der Bundesverwaltung, dass wir da schon auch eine Selbstverpflichtung eingegangen sind und Daten erheben. Also erstmal das sichtbar machen von diesen Ungleichheiten. Das ist ja schon mal wichtig, um daraus eben auch Maßnahmen abzuleiten und ein Bewusstsein zu schaffen. Nicht nur in der Bundesverwaltung, sondern eben auch in anderen Teilbereichen. Und das machen wir dann zusätzlich ja auch mit dem Elitenmonitor. Das ist die Studie, die das erhebt für andere Bereiche wie Wirtschaft, Justiz, Wissenschaft, Medien etc., auch Kultur. Und dass eben auch in diesen Bereichen dieses Bewusstsein geschärft wird und dass man eben auch darüber nachdenkt, wie laufen eigentlich die Rekrutierungsprozesse ab? Wieso sind eigentlich so wenig Ostdeutsche in Verantwortung prozentual am Bevölkerungsanteil. Was können wir da eigentlich tun? Weil wir wissen auch, und das betrifft nicht nur Ostdeutsche, sondern auch Migrantinnen und Migranten oder auch andere Minderheiten oder auch Frauen, die ja die Hälfte der Bevölkerung darstellen, dass vielfältige Perspektiven auch in Führungsetagen also mehr Erfolg führen letztendlich, ne? Für das, was man vorhat und deswegen und zu guten Entscheidungen führt. Deswegen ist es gut, wenn man da auch die Akzeptanz führt, wenn man das auch berücksichtigt.
Zum Schluss habe ich drei halbe Sätze und ich bitte Sie, die zu vervollständigen. Also hier Nummer 1. An meiner Heimatstadt Gera vermisse ich am meisten?
Vermisse ich am meisten die Möglichkeiten für junge Menschen, da noch mehr Orte zu finden, wo sie sich aufhalten können. Das würde ich mir wünschen.
Ich schätze an Ostdeutschland vor allem?
Ich schätze an Ostdeutschland vor allem dass es Menschen gibt, die mit viel Kreativität aus ihren Umständen versuchen, das Beste zu machen und sich einbringen für ihr Gemeinwohl.
Der Westen kann vor allem von uns lernen,
dass wir durchaus innovationsfreudige Menschen sind, die schon viel Erfahrung mit Veränderungen haben und dass wir diese auch nutzen sollten.
Das war das Interview der Woche mit Elisabeth Kaiser, Ostbeauftragte der Bundesregierung. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.